Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen zerteilt wie von Feuer, und er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen: Siehe, sind nicht diese alle, die da reden, aus Galiläa? Wie hören wir denn jeder seine eigene Muttersprache? Parther und Meder und Elamiter und die wir wohnen in Mesopotamien und Judäa, Kappadokien, Pontus und der Provinz Asien, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen und Einwanderer aus Rom. Juden und Judengenossen, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Sie entsetzten sich aber alle und wurden ratlos und sprachen einer zu dem anderen: Was will das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sprachen: Sie sind voll von süßem Wein. Da trat Petrus auf mit den 11, erhob seine Stimme und redete zu ihnen: Ihr Juden, liebe Männer und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan. Und lasst meine Worte zu euren Ohren eingehen. Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, ist es doch erst die dritte Stunde am Tag. Sondern das ist's, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und Töchter sollen weissagen, und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen, eure Alten sollen Träume haben, und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen, und sie sollen weissagen. Und ich will Wunder tun, oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll in Finsternis und der Mond im Blut verwandelt werden, ehe der große Tag der Offenbarung des Herrn kommt. Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Der Predigttext für den heutigen Sonntag, der steht im 1. Korintherbrief im Kapitel 15 und dort in den Versen 45 bis 49. Paulus schreibt, es steht geschrieben, der erste Mensch, Adam, wurde zu einem lebendigen Wesen. Und der letzte Adam zum Geist, der lebendig macht. Aber der geistliche Leib ist nicht der erste, sondern der natürliche, danach der geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde und irdisch, der zweite Mensch ist vom Himmel. Wie der irdische ist, so sind auch die irdischen, und wie der himmlische ist, so sind auch die himmlischen. Und wie wir getragen haben das Bild des irdischen, so werden wir auch tragen das Bild des Himmlischen. Ohne deinen Heiligen Geist, himmlischer Vater, geht gar nichts. Und wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass du uns nicht ohne diesen einzigartigen Heiligen Geist gelassen hast. Du hast ihn ausgesandt, du hast ihn deiner Gemeinde, den Glaubenden, geschenkt, du hast jeden von uns durch deinen Geist zum Glauben gebracht und lässt uns jetzt in deinem Geist leben vor dir. Wir wollen dir von Herzen dafür danken, dass in jedem von uns, der an dich glaubt, dieses Geschenk des Heiligen Geistes Wohnung genommen hat. Und wir danken dir, dass wir das heute Morgen in ganz besonderer Weise uns in Erinnerung rufen dürfen und dir von Herzen danken für diese Basis, diese Grundlage, dieses Fundament unseres Glaubens, unserer Beziehung. Du wohnst durch deinen Geist in uns. Anbetung, Dank sei dir dafür. Und wir wollen dir ganz herzlich danken, dass das auch für diesen Gottesdienst gilt und dass du durch deinen Heiligen Geist auch der bist, der durch die Worte der Bibel, durch die Worte der Schrift sich in unserem Leben zum Ausdruck bringen will. Und so dürfen wir dich auch für heute Vormittag um dieses Worttransportwunder bitten, dass deine Worte verkündigt, ausgelegt, sich mit unserem Leben und Sein verbinden. Hab herzlichen Dank dafür und segne für diesen Dienst Rainer Wörz hier in unserer Mitte. Wir danken dir für die vielen Kinder, die genau auch an diesem Wochenende hier in unserem Haus sind, von unserer Gemeinde und durch die Pfingstfamilienfreizeit. Es ist und bleibt unser großes, inniges, klares Gebet, dass du in ihr Leben so schnell wie möglich hineintrittst. Du hast vielen von uns das geschenkt, schenk's auch unseren Kindern, so bitten wir dich auch an diesem Sonntagmorgen. Und wir danken dir, dass an diesem Tag auch gerade in unserem Land an den unterschiedlichsten Orten und auch in besonderer Weise an den Pfingsttreffen dein Evangelium gesagt wird. Gib deinem Wort einen richtig guten Lauf. Mach den Himmel weit auf, die Herzen weit auf und lass deine Worte auf Herzen finden, die es aufnehmen und die sich zu dir hinwenden. Hab herzlichen Dank, dass du überall an allen Orten präsent sein kannst durch deinen Geist, auch in notvollen Situationen deiner bedrängten Gemeinde. Du kannst präsent sein unter deinem Volk Israel, wir wissen es und dürfen es dir immer und immer wieder neu an dein Herz legen. Und wir bitten dich auch für unser Land und für unser Volk. Wir bitten dich um diese Gnade, um dieses Erbarmen, dass Menschen zu dir finden. Wir hören nicht auf, das dir zu sagen und es von dir zu erbitten. Hab herzlichen Dank. Die Kraft deines Geistes, diese stille, sanfte, starke Kraft ist besser als alles andere, was wir haben und leisten können. Wir vertrauen dir, dem Wirken deines Geistes und geben dir an diesem Morgen die Ehre und den Lobpreis und den Dank. Amen.
Der eine Missionar, der andere auf Weltreise, der eine bei wilden Kannibalen auf den Neuhybriden, der andere in Südamerika bei den Pescharen. Und doch haben beide Ähnliches erlebt. Der eine John Patton im 19. Jahrhundert bei diesen Kannibalen und es waren so schreckliche Zustände. Und einer der Väter der Evolutionslehre, Charles Darwin, war 1831 bis 1836 auf Weltreise und war da auch in Südamerika. Und doch haben beide etwas Ähnliches erlebt, wenn sie auch einen geistlich unterschiedlichen Hintergrund haben. Die Kannibalen, Blutrache, Fehden, Felder wurden niedergebrannt, katastrophale familiäre Zustände, Gewalt an der Tagesordnung, Blutrache. Die Pescharen, Charles Darwin schreibt in seinem Reisebericht, in seinem Tagebuch, dass er sich gar nicht sicher war, ob das überhaupt Menschen sind. Er dachte, es sind vielleicht primitive Menschen oder auch höhere Tiere. Und dann erleben alle beide etwas, das Evangelium kam, der Geist Gottes kam und es gab völlig veränderte Umstände. Es war eine ganz neue Welt, ein ganz neues Leben. Und damit hat es unser Text auch zu tun, wenn auch noch in ganz umfassenderer Weise, dass zunächst der Mensch ohne Jesus lebt und dann durch das Evangelium und vor allem der Geist Gottes dann in geöffnete Herzen kommt und wirklich neues Leben, eine neue Welt geboren ist. Und ich glaube, den meisten Menschen, vielleicht nicht einmal den meisten wirklich ernsthaften Christen ist klar, dass wirklich eine neue Welt geboren ist mit dem Empfang des Heiligen Geistes in den Herzen. Neues Leben ist möglich. Neues Leben hat begonnen. Eine neue Welt, eine zukünftige Welt hat ihr Unukleon sozusagen zunächst einmal in der Auferstehung Jesu und dann vor allem bei den Erstlingen an Pfingsten. Und von daher, das lassen Sie mich gleich mal sagen, sind wir nicht die Ewiggestrigen, sondern wir sind die Menschen der neuen Welt. Wir haben vorzeitig neues Leben, ein Leben, was einmal diese Welt durchdringen wird in der Gemeinschaft mit Gott und seinem Sohn. Nun weiß ich, dass hier die meisten wissen, was Pfingsten ist, hoffe ich jedenfalls. Und ich war eigentlich erstaunt, als ich die jüngste Umfrage gelesen habe von INSA, dass 36% wissen, was am Pfingsten geschehen ist. Naja, das ist so ein bisschen mit dem halben Glas voll, halbes Glas leer. Man könnte auch sagen, im Land der Reformation wissen 64% nicht mehr, was Pfingsten ist. Da habe ich also Sachen gelesen von Maria Himmelfahrt, Auferstehung, der Tag der Kreuzigung. Dann haben die Karlsruher, K.A., ist ja Karlsruhe, keine Ahnung, die haben 23% gesagt, sie wissen überhaupt nicht, was da los war. Aber wir wissen es, am Pfingsttag vor fast 2000 Jahren war die Geistausgießung auf diese 120 Jünger auf dem Berg Zion. Und Sie mögen sagen, na ja, aber ich kenne ein bisschen das Alte Testament, das war doch da auch schon so. Ja, aber schauen Sie, bis dahin kam der Geist Gottes, die dritte Person der Gottheit, nur als Dienstgabe, als er wirkte an und auf Menschen, aber er wohnte nicht solidarisch sich eins machen in den gereinigten Herzen. Das ist etwas ganz Neues. Familienmitglied Gottes. Wirklich Leben aus Gott, bleibend, Leben der zukünftigen Welt, Leben, wie Gott Leben hat. Und natürlich musste das Herz vorher gereinigt werden. Ist ja auch im Tempelbetrieb vorgeschattet. Man kann nicht einfach Opfer darbringen, wenn vorher vielleicht Götzendienst war und andere Verunreinigungen sind. Man musste den Tempel gereinigt, er musste neu geweiht werden und dann konnte er wieder in Betrieb genommen werden. Und so ist es auch bei den Herzen als Tempel des Heiligen Geistes. Wir mussten vorher gereinigt werden, damit Gott in seiner Fülle einziehen kann. Und das geschah ja durch Sündenvergebung, durch das Blut Jesu. Jetzt wird schon schwieriger, wenn ich das Vorbild und das Urmodell, wir sagen Pfingsten und müssen jetzt erklären, eigentlich was an Pfingsten ursprünglich war. Aber damals war es eigentlich so im Judentum, dass ein Fest gefeiert wurde, eins der drei großen Wallfahrtsfeste. Man nannte das Shavuot-Wochenfest. Da steckt der Begriff der Siebner drin. Und das war der Begriff. Und Pfingsten, das kam natürlich, unser Pfingsten, das kam dann erst im Verlauf der Kirchengeschichte. Ja, Wochenfest. Warum heißt das eigentlich Shavuot-Wochenfest? Ist eine eigentümliche Sache. Es war nämlich gekoppelt und wir werden den inneren Konnex, die innere Verbindung zu Passa auch noch etwas beleuchten. Es war auch terminlich gekoppelt an Passa. Passa ist also das, was dann bei uns Ostern wurde, wo ursprünglich ja das Passa-Lamm dargebracht wurde. Warum eigentlich? Na, das wissen Sie doch, oder? Warum wurde in Ägypten das Passa-Lamm dargebracht? Naja, es war das Zeichen, dass man verwenden sollte, das Blut von diesem Lamm, das geschächtet, geschlachtet wurde. Und dann sollte das Blut in jener schrecklichen Nacht der größten, der zehnten Plage an die Türpfosten, an die Umrandung der Tür streichen, damit der Würgeengel vorbeigeht. Also das steckt da, Passa steckt damit drin. Er geht vorbei, während in Ägypten in jedem Haushalt, also in jeder Familie, der Erstgeborene umgebracht wurde, auch vom Vieh. Ein schreckliches, katastrophales Ereignis, ein Gerichtsereignis. Die waren gerichtsreif in ihrer Dämonie. Aber für Israel war es eine Bewahrung, ein Bewahrungswunder. Und danach sind sie ja dann ausgezogen. Sie wissen ja, wie das gegangen ist. Also Passa hat es zu tun mit der Befreiung aus der Sklaverei. Und jetzt, ich war dabei zu erklären, warum Shavuot, warum Wochenfest, weil dann sagt später in der Tora der Herr, und von diesem Tag an, eigentlich genommen zwei Tage später, aber ich will Sie nicht verwirren, was ich hiermit schon getan habe. Also sagen wir einfach 50 Tage nach Passa, sollen Sie 7 Wochen zählen. Und natürlich sind Sie auch am Pfingstsonntagmorgen um 10.45 Uhr in der Lage, 7 mal 7 zu rechnen. Hoffe ich. Manche holen jetzt den Smartphone raus, um einen Taschenrechner zu bedienen. Ist 49. Und dann heißt ausdrücklich, und an dem Tag danach, da sollt ihr das Fest der Wochen feiern. Das war auch in dieser landwirtschaftlichen Gesellschaft ein Dankfest. An Passa wurde der Erstling, die Erstlingsgabe dargebracht. 50 Tage später, wir sind jetzt im Mai, in Israel, da wurden die Erstlingsgarben Mehrzahl dargebracht. kann mich noch gut erinnern, wo ich mit Eckhard Meyer das erste Mal in Israel war. Ich war ein bisschen naiv. Ich muss sagen, ist der heute noch, aber gut, damals war ich es auch. Jedenfalls, wir waren im März da und ich dachte, hä? Mich laust der Affe, da ist ja schon alles reif und zum Teil schon eine Ernte und so. Wie ich mal kapiert habe, natürlich, ich bin in einer anderen Klimazone. Hier ist nicht wie bei uns die große Erntezeit im Spätsommer, Sommer, im Herbst, sondern das ist natürlich klimatisch bedingt hier schon wesentlich früher. Also deswegen, Passa, das Fest, da bringt man die erste Frucht da. Priester, heiliges Feld, goldene Sichel, geweiht, schneidet sie und sie wird dann an Passa auch dargebracht im Heiligtum, im Zentralheiligtum. 50 Tage später dann die Erstlingsgarben. Das ist interessant, merken Sie sich das mal. Der Erstling, die Erstlinge. Jetzt würden Sie sich fragen, ja, aber woher kommt dann unser deutsches Wort Pfingsten? Das ist gar nicht so schwierig. Und zwar gibt es ja auch von der hebräischen Form Shavuot eine griechische Übersetzung und da heißt das Wort Pentecoste Hemera, der 50. Tag. Und wenn Sie im Englischen, Französischen, Spanischen oder Italienisch zu Hause sind, also geschweige denn, dass ich alle diese Sprachen kann, aber ich habe es mal nachgeschaut, da taucht ja diese Originalbezeichnung auf, Pentecost. Pentecost, das ist Pfingsten, im Englischen zum Beispiel. Ja? Das heißt, man hat... Wie das genau gegangen ist in der Kirchengeschichte, jedenfalls bei uns in Deutschland und auch in anderen Sprachen, genau diesen Begriff übernommen. Der 50. Tag, das heißt Pentecoste. Ein stehender Begriff, der 50. Da wussten die Juden, was ist und die frühen Christen auch noch. Aber bei uns ist es ein bisschen verloren gegangen. Fragen Sie mich jetzt nicht, wie mit Lautverschiebung im Mittelalter und so weiter aus Pentecoste, aus Pentecost dann Pfingsten geworden ist. Das können Sie dann heute Nachmittag alles eruieren, übers Althochdeutsch bis Mittelhochdeutsch und die Lautverschiebung. Und dann können Sie es noch ins Holländische ableiten. Aber das ist jetzt nicht so wichtig. Ja, also was war der Sinn dieser Feste? Der Sinn war Gemeinschaft mit Gott. Nicht einfach nur schaffen, 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 irgendwie betriebsam. Also in letzter Zeit denke ich, sag mal, ich habe immer irgendwas um die Ohren. Ja, geht es Ihnen auch so? Es ist aber auch immer was. Und wenn nichts ist, dann ist irgendwas wieder. Ja, und wie oft denke ich, Mensch, Herr, ich lebe ja am Eigentlichen vorbei. Haben Sie den Gedanken auch, Mama? Man ist immer beschäftigt, always busy. Und abends... Manchmal so müde, dass man auch nicht mehr so klare Gedanken fassen kann. Und Gott sagt, nein, so soll das nicht laufen. Du bist kein Hamster im Laufrad. Du bist auch kein Arbeitsesel. Ich will begegnen, Gemeinschaft mit dir. Und du brauchst zum wahren Menschsein die Begegnung mit mir und das zur Ruhe kommen bei mir. Und da hat er im alten Israel gesagt, also mindestens 3-mal im Jahr macht ihr Urlaub, aber nicht Urlaub ohne Gott, sondern besonders in meiner Gemeinschaft. Und ihr sollt nach Jerusalem in den Tempel kommen. Und da will ich Freude schenken und Frieden und neue Lebenskraft. Und macht euch keine Sorgen, dass irgendwie mit der Ernte oder mit der Arbeit, die liegen bleibt, es schief geht. Ich will mich darum kümmern. Nicht euer Rennen und Laufen macht, sondern ich bin es, der es schafft. Also haben wir diese zwei Frühjahrsfeste und ich will auch kurz noch den inneren Konnext, weil das ist wichtig, um das auch neutestamentlich zu verstehen. Wir haben gesagt, es gibt drei große Wallfahrtsfeste, ich will sie noch mal kurz nennen. Passa, was wir Ostern nennen, Shavuot, was wir Pfingsten nennen, das sind die zwei Frühlingsfeste und dann gibt es noch ein Herbstfest. Ich weiß nicht, ob man Erntedank, aber das ist in der Bibel Sukkot, Laubhüttenfest. Okay, wir sind wieder im Frühjahr, passt ja jetzt auch zeitlich. Übrigens, Shavuot wurde in Israel am 22.05., also heute vor 2 Tagen, gefeiert. Und jetzt dieser innere Konnext. Man sagt im Judentum, Passa, das war die physische Befreiung des Volkes Israel aus der Sklaverei. Und 50 Tage später, das war die geistliche Befreiung. Die gehören zusammen. An Passa kamen sie frei aus der Knechtschaft. Sie waren kein Sklavenvolk mehr. Aber ihre Bestimmung und ihre Beziehung zu Gott haben sie am 50. Tag am Berg Sinai bekommen. Dort nach jüdischer Überlieferung, das ist biblisch ziemlich abgesichert, haben sie nämlich das Wort Gottes empfangen auf dem Berg Sinai. Also gehört beides zusammen. Die Befreiung aus der Sklaverei, aber dann auch die Bestimmung des Lebens mit Gott. Und von daher bekommt natürlich die Gabe der Tora am 50. Tag eine ganz andere Bedeutung. Das ist ja eine Hochzeits-, eine Heiratsurkunde, ein Vertrag, der Sinai-Bund. Gott heiratet. Wen? Israel. Dann gibt es Bestimmungen, Zusagen, bedingt und unbedingt. Meistens bedingt, was den Sinai-Bund betrifft. Also hier die Befreiung aus der alten Bindung, aus der alten Knechtschaft. Hier, und da haben Sie schon das alttestamentliche Vorbild, ist neues Leben möglich. Nämlich nicht mehr Leben der Sklaverei, sondern Leben in der Verbindung mit Gott. Mit der Bindung an Gott. Also im gewissen Sinn war am 50. Tag nach dem Exodus eine völlig neue Existenz Israels geboren worden. Ein Volk, das es so bisher nicht gab, ausgestattet mit der Gabe des Wortes Gottes und der Bindung an den lebendigen Gott, an den Ewigen. Wenn ich sage, Sie haben nur das Wort bekommen, dann will ich das zumindest kurz erwähnt haben in diesem Ur-Shavuot-Sinai-Erlebnis, dass Sie zwar nicht den Geist, sondern das Wort empfangen haben, aber natürlich doch auch den Geist, den Gottes Worte sind nach Johannes 6, Vers 63, Geist und Leben. Also, Sie sind ja noch topfit und dabei, ist ja noch früher Morgen für den Soziologiestudent in Berlin im 18. Semester. Sie sagen Dank an Shavuot für was eigentlich? Ja, die haben ja Ernte, die haben ja Körner dargebracht, Garben. Sie sagen Dank fürs irdische Brot. Das ist ganz wichtig. Neulich in meiner Bibel lese, bin ich an die Speisung der 5000 gekommen. Und wenn es 5000 Männer waren, könnten 20.000 Menschen gewesen sein. Also das war mal nicht eben mit drei Laugen und zwei Brezeln getan. Und das ist ein Riesenwunder. Und danach sagt Jesus, und das hat mich so erstaunt, ja, sammelt das Übrige auf und sammelt es in Körbe. Boah, ich hätte gesagt, ein Gott, der so viel geben kann, der hat es doch nicht nötig, dass man noch ein paar Reste aufsammelt. Und da ist mir der Wert von Lebensmitteln und der Wert von gesegneten Lebensmitteln und die Dankbarkeit gegen Gott ganz neu aufgegangen. Also man sagt dann Shavuot, danke fürs irdische Brot, im übertragenen Sinn für die Versorgung, für die Lebensgrundlage. Aber es hat auch noch eine zweite, eine geistliche, man sagt Dank für die Wortspeise. Man sagt Dank für das Manna. Man sagt Dank für das Brot, für den inneren Menschen. Und beides brauchen wir. Es ist einfach richtig, wenn Nietzsche sagt, der Mensch ist unheilbar religiös. Und das hat ja der Materialismus und Naturalismus und Sozialismus negativ bewiesen. Es reicht eben nicht, die Leute nur satt zu machen. Es reicht eben nicht nur, Spaß und Spiele zu haben. Der Mensch ist von Anfang an geschaffen. Die Ewigkeit, sagt die Weisheit Salomos, in sein Herz gelegt. Auf Gott hin, er braucht mehr als nur Wohlstand, als nur Spaß und Urlaub und Hobbys. Er ist zutiefst nur wahrhaft Mensch in der Beziehung mit Gott. Und deswegen wird für das geistliche Brot auch an Shavuot gedankt. Jetzt kommen wir zum Neuen Testament. Und da werden wir merken, wie Gott sich selber in der prophetischen Erfüllungsebene an seine Ordnung, an sein Wort hält. Und wo eigentlich die eigentliche Bedeutung dieser Feste liegt. Passa und Shavuot. Und das ist jetzt nicht so schwierig, wenn wir schon gesprochen haben vom Brot, dann denken wir an Jesus, das Brot des Lebens. Wenn wir vom Wort empfangen, dann denken wir an den wahren Logos. Wenn wir vom Passa-Opfer gesprochen haben, dann denken wir an das wahre Passa-Lamm. Wir merken schon, das ist kein gutes Wort, da Jesus schon überall. Ne? Da ist Jesus schon irgendwie präsent, wenn man vom Neuen Testament her denkt. Und doch ist es ganz was anderes. Mit Pfingsten werden wir befreit vom Sklavendienst der Sünde. Ein Christ kann noch sündigen, auch wenn er den Heiligen Geist in sich hat. Er kann den Geist dämpfen, er kann ihn betrüben. Aber er muss nicht mehr sündigen. Das ist der Unterschied zum Unglaubenden. Neues Leben ist möglich. Ich kriege den Spruch von Ikea nicht zusammen. Altersbedingt wahrscheinlich, aber wohnst du schon, lebst du schon oder wohnst du noch? Oder so ähnlich ging dir doch, ja? Krebst du noch im Alten herum, obwohl du ja schon richtig leben könntest, weil du ja den Geist Gottes hast? befreit zu neuem Leben. Das ist etwas Wunderbares. Martin Luther sagt, ist immer gut, den Reformator zu zitieren, auf dass wir einen klaren Unterschied behalten zwischen der Predigt des Gesetzes und der Predigt der Gnade, gleich wie wir einen Unterschied zwischen Schrecken und Freude machen müssen. So sollen auch wir einen großen Unterschied machen zwischen dem alten jüdischen Pfingsten, da das Gesetz auf dem Berg Sinai gegeben worden ist, und zwischen dem neuen Pfingsten, da das Evangelium durch den Heiligen Geist geoffenbart worden ist. Luther auf den Punkt gebracht. Ich will mal 4 Punkte kurz vergleichen. Das ist Ihnen aber relativ schnell klar, oder das haben Sie auch schon vorher wahrscheinlich gewusst. Natürlich, das Passa wurde gefeiert, das wahre Passalamm ist Jesus. Da haben wir die erste Parallele. Dann nach der Ruhe im Schabbat, da war Jesus im Totenreich, fand im Judentum am Tag nach dem Sabbat der Tag der Erstlingsgabe statt. Also ich bleibe mal bei der traditionellen Zählung, ich halte übrigens auch für richtig. Karfreitag wird das Passalamm geschächtet. Während die Lämmer im Tempel massenweise, da floss Blut ohne Ende, während die Lämmer im Tempel zu Passa geschächtet wurden, hing das wahre Passalamm am Kreuz auf Golgatha auf Sichtweite. Dann starb Jesus. Am Sonntag früh morgens stand er auf und was, da war auch wieder, da war nach der Tora das Fest des Erstlings, die Gabe der Erstlingsfrucht. Das ist der Tag der Auferstehung, okay? Weitere Parallele. Und von da an sollten Sie 7 mal 7 plus 1, und wir haben in einem mathematisch komplizierten Prozess jetzt schon ermittelt, dass das 50 Tage sind, haben Sie angefangen zu zählen. Das nennt man heute in Israel Omer zählen, Countdown zählen. 50, 49, 48. Und am 50. Tag, da war dann Shavuot. Und was war ein Shavuot? Am Pfingsten, da haben Sie den Geist empfangen. Und damit entstand die Erstlingsgemeinde, die Gabe der Erstlinge. Erst ging es um den Erstling, Passa, und dann 2 Tage später und dann um die Erstlinge. Und wir merken, wenn ich überschrieben habe, Pfingsten, eine neue Welt bricht sich Bahn. Ja, natürlich. Die alte wurde mit Christus begraben und die neue ist auferstanden. Und das Leben bricht sich Bahn, aber es fängt so ganz im Verborgenen an. Es ist zunächst mal nur auf die Gesamtmenschheit gesehen eine relativ kleine Schar vollkommen jüdischer Prägung. Die Erstlinge, die Erfüllung. Das will ich jetzt nur in Klammer sagen, weil wir ja so nah dran sind. Also die Frühlingsfeste, die haben es zu tun mit dem ersten Kommen Jesu. Was da erfüllt. Das zweite Kommen Jesu zur Entrückung und zur in Macht und Herrlichkeit, das ist prophetisch vorgeschattet in den Herbstfesten. Die gibt es ja auch noch. Da haben wir das Zentralfest Sukkot, das dritte große Wallfahrtsfest. Aber ich will es einfach mal sagen, Sie können ja selber mal, gibt ja Literatur und man kann auch Vorträge dazu hören. Der fängt an, sagen wir mal, am ersten Tischri, das ist also Oktober. Rosh Hashanah, Neujahrstag. Große Diskussion der Rabbinen, was ist jetzt der erste Nisan oder der erste Tischri, das mag uns nicht weiter beschäftigen. Also da im Herbst, Rosh Hashanah, Neujahrstag, was wird da gemacht, was wurde da gemacht? Da wurde das Shofar geblasen. Ich habe das schon mal gesagt, diese Töne und dann vor allem der 100. Das war markant, Teruah. Er blies 99 Mal, im Chassidismus muss man dazwischen bestimmte Gebete sprechen, und der 100. war langgezogen, solange der Shofarbläser Luft hatte. Nun, bei mir wäre es 0,2 Sekunden gegangen, aber die halten es wirklich lang durch. Ich hatte ja mal vor Jahren versucht, hier das Shofar zu blasen, bin dann kläglich gescheitert und wir haben es mit einer Aufnahme dann wieder hingekriegt. Ja? Also das Shofar, warum? Und zwar Teruah, das ist Alarm, Krieg, Aufwachen, Gefahr. Das ist gemeint. Warum blasen die da? Weil sie sagen, wir gehen jetzt auf das große Versöhnungsfest Yom Kippur am 10. Tischri, also 10 Tage später zu. Und jetzt muss alles und darf alles geklärt werden, bevor wir von unserem Gott die Reinigung und die Vergebung erfahren. Und dann kommt Sukkot, Sukkot, die Hütte, Erinnerung an die Wüstenwanderung. und dann kommt Schmini Azareth. Jetzt die kurz die prophetische Erfüllungsebene im Neuen Testament. Ich sage nur, das kann ich deutlich so, Sie müssen selber prüfen, Rosh Hashanah. Paulus sagt, wenn die Posaune geblasen wird, dass der Herr uns dann zu sich nimmt in der Entrückung. Da könnte ich mir gut vorstellen, dass sozusagen dieses Fest die Entrückung vorschattet, Tekuah. Und das löst in Israel einen inneren Prozess aus, der 70. Jahrwoche, Alarmstimmung. Es kommt Druck, es kommt die Drangsal Jakobs und dann kommt aber Yom Kippur. Das ist die Begegnung mit dem, den sie durchstochen haben, mit Jesus. Und wenn sie Jesus erkannt haben, was ist dann? Dann kommt das Reich, Sukkot. Das ist das Modell für das tausendjährige Reich. Und der achte Tag, Schmini Azareth, danach ist das Modell für neue Himmel und neue Erde. Okay, das war jetzt so ein kleiner Zusatzangebot, sozusagen die Herbstfeste, prophetisch. Aber wir gehen zurück zum ersten Kommen, zu der Erfüllung, Passa, Shavuot, Ostern, Pfingsten. Also an Pfingsten entsteht die Gemeinde der Erstlinge aus Israel. Erst der Erstling Jesus Christus an Passa, dann die Erstlinge an Pfingsten. Zunächst waren das ja nur Juden. War eine rein jüdische Veranstaltung. Es ist interessant, dass die Bibel genau andersrum tickt wie wir. Wir sagen, ja, gehören die Juden heute überhaupt zum Leib Christi dazu? Die Frage kennt die Bibel gar nicht. Die Bibel kennt nur die Frage, gehören wir auch dazu? Israel ist klar, wenn sie an Jesus glauben. Naja, jedenfalls, Sie wissen, wie dann auch die Erstlinge der Völkerwelt, der Nationenwelt in Apostelgeschichte 10, Centurio Hauptmann Cornelius lässt grüßen, dazugekommen sind, sodass Paulus ums Jahr 45 schreiben kann, der Halbbruder des Herrn, nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren, damit wir gewissermaßen eine Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe sein. Erstlinge. Bei Arnold Fruchtenbaum habe ich Folgendes gefunden. Das Pfingstfest markiert den Anfang der Kirche, die Geburt der Gemeinde. Das wird beim Vergleich mehrerer Schriftstellen klar. Und dann nennt er 4. Kolosser 1, 18 lehrt, dass die Gemeinde der Leib Christi ist. 1. Korinther 12, 13 zeigt, dass wir durch die Geistestaufe zu Gliedern am Leib Christi werden. Apostelgeschichte 1, 5 zeigt, dass die Geistestaufe in Apostelgeschichte 1 noch in der Zukunft lag. Und Apostelgeschichte 11, 15 und 16 besagt, dass die Taufe mit dem Heiligen Geist in Apostelgeschichte 2 begann. Weil nun die Gemeinde nicht ohne die Geistestaufe existieren kann, bedeutet das, dass die Gemeinde an diesem Pfingsttag geboren wurde. Das ist mal fast 2000 Jahre später. Also wenn ich nochmal erstes, zweites kommen, Frühlingsfeste, Herbstfeste als prophetische Erfüllungsebene, erstes, zweites kommen sein, dann sind wir jetzt nicht irgendwie ganz dicht noch da vorne, sondern wir sind ja eigentlich, wenn wir die Zeichen der Zeit deuten, unmittelbar vor der Erfüllung der Herbstfeste. Sie brauchen nicht einen Posaunenhall, Alarmblasen, Tirua, damit Sie aufwachen und sagen, die Zeit ist nahe herbeigekommen, wo sich die Dinge erfüllen. Sie müssen nur die Augen aufmachen mit der Bibel durch den Geist Gottes und merken, Jesus ist nahe herbeigekommen. Und das ist kein Grund der Angst, sondern der Freude. Als unsere Christa gestern heimgegangen ist, sie hat's geschafft. Sie ist zu Hause. Ich würde gern sehen, was sie jetzt sieht. Und ich sagte einem, wir müssen nicht die bedauern, die gegangen sind, sondern die, die zurückgeblieben sind. Also die Gemeinde der Erstlinge und nachher kommen ja die Nationen dazu. Und Paulus fasst dann diesen neuen Menschen in Epheser 3,15 so ins Visier. Er hat das Gesetz, nämlich Gott, der Gebote in Satzung beseitigt, um die zwei, nämlich die Nationen und die jüdische Welt, Beschneidung und Unbeschnittenheit, friedenstiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen zu machen. Herzlich willkommen, ihr neuen Menschen. Die neue Menschheit sitzt überwiegend hier. Glaube nicht alle, können es aber heute noch werden. Nicht die altbackenen, verschrobenen. Irgendwie bin ich neulich mit jemandem zusammengekommen und, ach ja, ich weiß wieder wo, aber spielt keine Rolle. Und er sagt, ja, ich arbeite da oben auf der Langensteinbacher Höhe. Das sind alte, lange Steinbauer, Ittersbauer. Ja, das ist dieser komische, verschrobene Laden mit den ganzen Formen da oben. Und ich bin auch einer davon. Da guckt er mich an und schmunzelt. So nimmt uns doch die Welt wahr. So hätte ich doch, als ich Atheist war, habe ich doch auch so gedacht. Was sind das für komische Vögel? Besonders der eine da vorne. Aber wenn man mal verstanden hat, dass Gott im Verborgenen etwas ganz Großes Step by Step verwirklicht, dass man geadelt ist, zu dieser großen neuen Zukunftsbewegung zu gehören, zu der Welt, die kommen wird, der wir entgegengehen, dann lebt man doch anders. Dann will man doch nicht mehr die alte Welt tapezieren. Dann will man doch nicht mehr die alte Welt verschönern. Das klappt doch sowieso nicht. Zu einem neuen Menschen, denn durch ihn haben wir beide durch einen Geist, nämlich den Heiligen Geist, den Zugang zum Vater. Neues Leben ist möglich. In Christus, durch Christus. Naja, ich möchte sagen, ja, ich bin schon auch gläubig, aber ehrlich gesagt, bei mir hat es weder gebraust, noch Posaunenschall, noch Feuerzungen, schon gar nicht, wie es in 5. Mose heißt, brannte der Berg bis ins Herz des Himmels. Bei mir lief das so ganz still ab. Ich erzähle Ihnen mal, wie ich den Geist Gottes empfangen habe. Oder das war auch ein gewisser Prozess, aber es war bei mir ein markanter Punkt. Ich war also so 13, 14 und war bewusst Atheist geworden. Also nicht irgendwie, ich weiß es nicht oder ist mir egal oder so, sondern bewusst Atheist, aus der Kirche ausgetreten, Religion, Christentum, das ist alles Krückstock für Leute, die mit der Sinnlosigkeit des Daseins und mit dem Leben nicht zurechtkommen. Ich brauche das nicht. Ich nehme die Welt real wahr, bin ein Wissenschaftsmensch und da kann man so einen Mist nicht glauben. Konfirmieren, das habe ich Ihnen schon oft gesagt, habe ich mich trotzdem lassen, weil ich dem Pfarrer erklärte, ich brauche das Geld. Hat er akzeptiert, hat wahrscheinlich gesehen, der arme Kerl. Und dann hatte ich einen gläubigen Physiklehrer. Hat doch der Kerl es gewagt, der war auch schon hier, ist er jetzt längst beim Herrn, an Weihnachten eine Doppelstunde übers Kreuz zu machen. Im Physikleistungskurs Oberstufe. Also ich war ja sonst nicht auf den Mund gefallen, aber da war selbst ich baff erstaunt und habe nichts gesagt. Ich dachte nur, das geht überhaupt nicht. Es ist A, kein Religionslehrer und B, wollen wir uns auch hier nicht indoktrinieren lassen. Naja, also die Auseinandersetzung ging immer weiter. Ich habe kräftig dagegen geschossen, aber noch einen Wachturmmann bei uns und einen 7-Tagen-Adventist. Aber bei uns war alles, obwohl wir nur 10 Mann in diesem Leistungskurs waren, da war alles irgendwie vertreten. Aber der Word, sagte er, das war der Aktivste, das war das Sturmgeschütz sozusagen des Atheismus in diesem Kreis. Und irgendwann sagte er, naja, wenn also so ein Mensch doch eine Vision hat von unserer Zeit und sieht einen Düsenjäger oder sonst wie moderne Technik, der hat ja gar keinen Begriff, der kann ja nicht sagen, ich sehe eine F-35 oder ich sehe einen Abrahams-Panzer. Was soll er sagen? Also hat der Lehrer doch glatt behauptet, naja, der sagt dann so in seinen Bildern, ich sehe ein Insekt und da so ein Menschengesicht in der Mitte und hinten raus Frauenhaare. Und dann hat der Lehrer gesagt, das ist zum Beispiel, wenn er einen Düsenjäger sieht. Oh, dachte ich, naja, also Leute, man kann ja sich alles erklären. Und dann zu Hause dachte ich mir, um den besser noch abschießen zu können, lese ich mal in der Bibel nach. Und die Bibel hat eine besondere Geschichte. Es war nicht diese Bibel, es war meine Konfirmationsbibel. Die wollte ich einige Jahre vorher demonstrativ in den Mülleimer werfen. Und da war meine Schwester und mein Vater dabei, die mit dem Glauben also null am Hut hatten und haben. Und ich nehme die Bibel so und sage, das Ding braucht ja sowieso kein Mensch und lasse ihn in den Mülleimer fallen. Und da haben die zwei, die gar nichts mit dem Glauben am Hut haben, gesagt, man kann doch keine Bibel wegwerfen, das geht ja gar nicht und so weiter. Und da hat der Oberatheist die Bibel wieder rausgeholt und gesagt, dann stelle ich sie halt wieder zurück. Und genau die Bibel habe ich rausgeholt. Das hat er von der Offenbarung gesprochen, ich habe doch gar keine Ahnung, wo die Offenbarung steht. Wissen Sie das? Ja, Sie wissen das, ne? Ich wusste es nicht, ich muss erst mal in der halben Bibel rumblättern, was ist eine Offenbarung? Und jetzt kommt ein Wunder, das ich Ihnen nicht erklären kann. Ich finde also die Offenbarung, fange an zu lesen und nach 20, 25 Minuten falle ich auf meine Knie, die Tränen rinnen mir runter und ich sage, Gott, vergib mir. Kann ich nicht erklären. Da posaunte nichts, da brannte kein Berg, von feurigen Zungen habe ich auch nichts gesehen. Aber da ist was geschehen. Von da an habe ich die Bibel verschlungen, ich will jetzt die weiteren Schritte nicht weitergehen, es hat sich dann noch weiter entfaltet. Aber so kann es gehen. Ich sage das nur deswegen, wenn wir über Pfingsten reden, dann kann man ja denken, es muss ja, also bei uns bin ich überhaupt gläubig, da ist ja gar nichts spektakulär. Oder gar noch die Irrlehre der zweiten Geistestaufe, mit mir dann in einer Teestubenarbeit. Ihr seid gar nicht so hundertprozentig. Ihr habt erst die erste Taufe, aber ihr seid noch nicht voll Heiligen Geist. Sonst könntet ihr doch in Zungen reden. Haben die uns an die Wand gestellt, wir wären halbe Christen. Als junger Christ weiß erst gar nicht, was du sagen sollst. Aber das ist nicht wahr. Das sind Zeichen, die Sprachenrede, die am Anfang da waren, so ganz still und wenig spektakulär meistens geschieht es. Meine Frau, da ist ja die Familie, seit die Klappe bei Noah aufging, so irgendwie schon halb christlich gewesen. Die ist einfach so, wie soll ich sagen, reingewachsen. Die kann überhaupt kein Ereignis nennen, was sie manchmal bedauert. Also machen Sie sich keinen Kopf. Wenn Sie Jesus lieb haben, wenn Sie Jesus in Ihrem Herzen haben wollen, dann kommt er. Und dann kommt der Heilige Geist. Und dann dürfen Sie Mitglied dieser neuen Welt sein. Paulus sagt, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt, gläubig geworden, versiegelt mit dem Heiligen Geist. Das heißt Gottes Eigentum. Wenn man was siegelt, dann heißt es, Finger weg, gehört mir. Siegel. Jetzt wollen wir noch schnell in die Schlussgerade der Erstlinge, der Speerspitze des Heilsprogramms einbiegen. Ein paar Konsequenzen, ein paar Anwendungen. Wir haben schon, und Sie haben sich vielleicht gefragt, warum liest er den 1. Korinther 15, 45 bis 49? Was hat denn das mit Pfingst zu tun? Wissen Sie was? Es gibt eine alte Menschheit mit dem Haupt Adam und es gibt eine neue Menschheit mit dem Haupt Jesus Christus. Und so wie wir zur Alten von Geburt an gehört haben, so dürfen wir durch die Gnade der Gabe des Geistes, durch die geistliche Wiedergeburt zur Neuen gehören. Eine neue Welt, ein neues Leben, ein neuer Mensch in Christus. Das ist wunderbar. Also wenn ich an einem Menschen verzweifle, dann an dem, den ich fast jeden Tag mehrfach im Spiegel sehe. Und dass Gott sich so einem erbarmt und sagt, auch bei dir ist das möglich und wird es möglich sein und werde ich es zur Wahrheit und zur Wirklichkeit kommen lassen. Luther sagt, gib den Glauben daran nicht auf. Du bist kein hoffnungsloser, verlorener Fall. Du bist in der Hand Gottes, versiegelt mit dem Siegel Gottes, Gottes Eigentum und Gott lässt dich nicht. Und so dürfen wir durch den Empfang des Geistes ein geistliches Wachstum, eine geistliche Entfaltung haben, ausgestaltet werden. Das neue Leben möchte Raum greifen. Und dann dürfen wir am Ende, und Gott möge schenken und wird es schenken, eine neue Welt eintreten, eine Welt der Freude, der Dankbarkeit. Jesus betet, ich will, dass die, die du mir gibst, auch dort sind, wo ich bin. Und so sagt Paulus beim Entrückungsabschnitt, und wir werden alle Zeit bei Jesus sein. Und das wird alles toppen, was wir uns nur vorstellen können und noch drüber hinaus. Und Gott kann immer noch eine Schippe drauflegen und noch eine Schippe und noch eine Schippe. Können wir uns gar nicht vorstellen. Wir denken, ja, dieses Leben, das ist doch das Leben. Wenn ich sterben muss, ist es schrecklich. Nein, beim Herrn, das ist unvorstellbar. Glauben Sie, wenn Jesus das sagt, ich gehe hin, euch Wohnung zu bereiten, glauben Sie, dass es eine herrliche Welt ist? Glauben Sie, dass es eine Welt der Friedens, der Gerechtigkeit, der Hoffnung, der Liebe ist? Ich schon. Und das ist so wunderbar. Und darum sagt Paulus, freut euch in dem Herrn. Und der bekannte Physiker Isaac Newton sagt, wir müssen das Evangelium nicht lesen, wie ein Notar ein Testament liest, also lauter Fehler suchen, sondern wie es der rechtmäßige Erbe liest. Wow, das gehört mir auch noch. Was? Opa hat auch da noch ein Grundstück. Klasse. Wie? Schiff, Yacht. Wie ein Erbe. Alles für mich sollte der, der uns liebt und seinen Sohn dahingegeben haben, uns mit ihm nicht alles schenken. Die größte Gabe ist er selber, die Begegnung mit ihm. Und so kann ich fröhlich meinen Weg gehen, meine Sünden sind vergeben, die Vergangenheit ist geklärt, die Zukunft gesichert und Gott ist mit uns, mit mir. Das neue Leben darf in uns sein, wir können uns wirklich freuen. Und es wird der Tag kommen, da freue ich mich besonders drauf, Da wird keine Träne, kein Leid, keine Not, keine Nacht, keine Finsternis, keine Krankheit, keine Sünde mehr sein. Wow, da werden wir jubeln und nochmal ganz anders singen. Ich krieche herum wie eine Krähe. Aber mein Herz jubelt angesichts der Zukunft. Was hat Jesus uns doch bereitet? Was will Jesus uns doch geben? Wie dumm sind wir? Ich nehme mich mal. Wie dumm bin ich oft und meine, hier alles zu suchen, was Gott mir doch in Fülle und in Wahrheit droben bereitet hat. Wenn das kein Grund ist, sich zu freuen, durch die Gnade des Herrn, Glieder einer neuen Welt, Glieder einer neuen Menschheit. Eine neue Welt ist angebrochen. Voller Freude und Dankbarkeit dürfen wir das in Anspruch nehmen, betrachten. Und wir sollten vielleicht viel weniger uns mit den Dingen, die so schnell vergehen, beschäftigen und vielmehr mit dem, was bleibt und was kommt. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus, wie herrlich und wunderbar ist das. Und ich muss es mir immer wieder von dir sagen lassen. Es entgleitet so schnell in den Kämpfen des Alltags, in den kleinen Querelen, in all dem, was auf uns eindringt und stürmt, dass ich das große Ganze, den Überblick so schnell verliere. Und danke, dass du immer wieder Zeiten gibst, wo du mich daran erinnerst, wo du mir den Horizont aufreißt in deinem Wort, der Gemeinschaft. Da geht's hin. Das ist die Realität. Das ist die Welt, zu der ich gehöre. Danke für dein tiefes Erbarmen. Danke, dass du uns erlöst hast. Danke, dass du uns nicht nur vergeben hast, sondern Anteil gegeben hast, Gemeinschaft mit dir durch deinen Geist, dass Mitglieder deiner Familie sein dürfen, Erstlinge. Und wir dürfen uns freuen auf all die, die noch dazukommen. Und so preisen und loben wir dich, rühmen deinen Namen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.